als Familie Gottes. Da haben wir das grundlegende Wort in Epheser 3. Epheser 3. Vers 14 und 15. Epheser 3. Vers 13 schon. Und deshalb bitte ich, nicht mutlos zu werden durch meine Drangsale für euch, welche eure Ehre sind. Diesmal beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von welchem jede Familie in den Himmeln und auf Erden genannt wird. Im griechischen Text lesen wir es noch genauer, nicht nur Familien, sondern Vaterschaften. Jede Vaterschaft, sowohl in den Himmeln als auf der Erde, werden genannt von Gott. Auf dass er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist, an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Und diese Worte und diese gewaltige Aussage, dass schon die ganze Schöpfung als Werk der Hände Gottes durch Jesus Christus überall von Gott als Vaterschaften bezeichnet werden, genannt werden. Also wir haben es richtig vor uns, wenn wir die Überschrift gesetzt haben, die Schöpfung als Familie Gottes mit einer Unzahl von Vatern. Und wenn wir heute Abend nun wieder die besondere Gnade haben, solche Zusammenhänge, und ich darf sagen, weitgehend geordnet vor uns sehen und aufgegriffen, dann, oh ja, umso mehr, als wir gegenwärtig in einer Zeit leben, die sich in Bezug auf die Ereignis der Dinge und der kommenden Dinge, die sich überstürzen werden, eben, dass diese Ereignisse in Kürze vor uns sind und in Kürze zur Durchführung kommen werden. Ich wurde sehr beeindruckt durch ein weiteres Zeugnis eines gewaltigen Wissenschaftlers, wieder ein Jude namens natürlich, der kann nur Josef heißen, mit seinem Format, und dann Weizenbaum, also Weizenhalm, oder eine Weizenähre genügt da nicht. Also, Josef Weizenbaum. Was Professor Einstein bedeutete als Jude für die Gegenwart, der auf dem Wege der Rechnung in die Geheimnisse der Atomwelt vorgedrungen ist, eben mit einer mathematischen Präzision, dass seine Rechnungen auf die Probe gestellt durch die Versuche, dieser Rechnung nur in unheimlichster Weise recht, als richtig, als unheimlich richtig anerkannt werden mussten. Also Einstein, Atom, ungeheure Sache. Und jetzt, Weizenbaum, genau das gleiche von Format, von Weltberühmtheit, wieder in den USA, in Bezug auf das ganze Gebiet, nicht nur der Elektronik, sondern Datenverarbeitung heißt auf Deutsch heute Computer. Computer. Also der Weltchef, Erfinder und maximaler Entwickler der ganzen Unheimlichkeit der Computerwelt. Und der ist heute noch erschrockener als seinerzeit Einstein. In der Überschrift über seine neuesten Aussagen heißt es, aus einem Saulus ist ein Paulus geworden. Wir verstehen. Was ihm zuerst gewaltig, großartig, wunderbar erschien und der das aus, ja jetzt wirklich, einen Weizenhalm zu einem Weizenbaum hat auswachsen lassen, an und für sich wunderbare Gottesnaturgesetze, Gottesgesetze, diese elektronischen Gegebenheiten und die Möglichkeiten der Computer, die in Bruchteils, Kleinsteilchen von Augenblicken ganze riesen weltmathematische Probleme vorsetzen, bevor man nur die Augen gezündet hat. Er spricht aus und gibt es schriftlich, mit größter Wahrscheinlichkeit erleben wir die Menschheit heute das Jahr 2000 nicht mehr. Nicht mehr. Ja. Es ist natürlich die ganze Wissenschaft erschrocken. Also der, wenn es einer wissen müsste, dann wäre es der. Und er sagt, leider ist nichts mehr zurückzudrehen. Nicht einmal zu verlangsamen. Das alles überstürzt sich in einer Weise, dass es ganz unheimlich ist. So. Da wollte ich nur darauf hinweisen, unsere zeitprophetischen biblischen Ordnungen, die wir seit Jahren, besonders in den letzten Monaten, näher ansehen durften, die scheinen also nicht weit daneben zu sein. Und nun das Wunderbare nach einem Psalmwort, das ist so kostbar, ich weiß wenigstens, es steht im Psalm, dem längsten, 119, da ist ein Wort Davids, Fürsten, 161. Fürsten haben mich verfolgt ohne Ursache, aber vor deinem Worte hat mein Herz sich gefürchtet. Also vor wem nicht? Vor den gewaltigen Mächten, die gegen David waren, hat er sich nicht gefürchtet. Ich fürchte mich nicht vor 10.000 David. Aber vor deinem Wort fürchte ich mich. Und es ist gleichzeitig für ihn, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute findet. Und dann ist doch ein ähnliches Wort vermutlich. Das finde ich ist gleich. Sonst weiß ich, wie es heißt. Das Wort, das ich meine, heißt Reden auch Fürsten wider mich. Und das, unser Kampf ist ja nicht wieder Fleisch und Blut, sondern wieder Fürstentümer und Gewalt. Also nicht menschlicher Art, sondern kosmischer Art. Gegen Geistwesen, nach links und nach rechts kämpfen wir, Paulus. Wir kämpfen nach links, das ist die Finsternis, und nach rechts, das ist die Gesetzlichkeit. Also, wir gehen die gerade Straße, um alle diese Fürstentümer, gegen die unser Kampf ist. Deren Kampf ist natürlich viel gewaltiger und in ihren Augen klarer gegen uns. Und die singen ständig wieder uns. Was macht dein Knecht? Singen auf Fürsten wieder mich, wieder uns. Dein Knecht singt über deine Satzung. Und das dürfen wir jetzt heute Abend tun. In der Unheimlichkeit der Situation, in der wir uns befinden, da können wir uns nur freuen. Denn wenn es anders wäre, dann würde das Wort Gottes nicht stimmen. Es muss also und wird also geschehen, wie geschrieben steht. Und nun haben wir den gewaltigen Blick vor uns, die ganze Schöpfung, als Werk der Hände Gottes und auf der Ebene der Schöpfung schon, sieht Gott eine Summe von Familien vor sich. Geistwesen haben keine Art der Fortpflanzung oder Zeugung wie der Mensch. Also da gibt es keine Familien im irdischen Sinn. Aber ich stelle schnell kurz die Frage, gibt es nach einem Zeugnis Jesu auf geistlicher Weise Familien? Göttlicher Art. Wahrlich, ich sage euch, wer Vater, Mutter, Weib, Kinder, Schwestern, Brüder verlässt, um meinetwillen, sagt Jesus. Was ist dem verheißen? Stellt euch mal vor, können wir uns gar nicht vorstellen, der wird alles hundertfältig erstattet bekommen. So. Du, Jesus, haben sie ihm gesagt, deine Mutter und deine Geschwister stehen draußen, möchten dich sprechen. Wie antwortet er jetzt? Wer sind meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Wer sind meine Schwestern? Wer irgend den glaubt, an den glaubt, den der Vater gesandt hat, an mich glaubt, der ist mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter. Und so weiter. Was? Glaube ich an den Herrn Jesus? Jawohl. Entschuldigung. Erschreckt mich, aber dann bin ich ja auch die Mutter Jesu. Das ist meine Mutter. Das ist meine Mutter. Also, alle die weit verzweigten Familienverhältnisse auf der Erde unter den Menschen im Fleisch sind von Gott auseinandergebreitete Ordnungen zu unserem Verständnis, was geistlicherweise einmal jeder Einzelne allen und alle jedem Einzelnen sein wird. Also, aber jetzt an die Arbeit. Wieder haben wir vor uns horizontale Ordnungen, und zwar wieder mal sieben, gleichzeitig vier senkrechte Ordnungen. Ihr seht, farblich sind wir horizontal zur Darstellung gebracht und farblich auch die senkrechten Ordnungen. Die Schöpfung und ihre Ordnungen, jetzt das Thema selbst, die Familie Gottes in der ganzen Schöpfung oder die Schöpfung als Familie Gottes, dann die entsprechenden Hauptschaften. Und wenn wir von Hauptschaften hören, dann hat das selbstverständlich als Voraussetzung die dazugehörige Unterordnungen. Ein Haupt ist immer das Haupt einer Körperschaft.
ist so leiblich eines Leibes. Die Hauptschaft in der Schöpfung und dann alles zusammen mündet in der nicht mehr zu überbietenden herrlichen Art und Weise, wie Gott seine Schöpfung krönen wird, indem er seinen Sohn entschuldigt, eine Hochzeit nach der anderen bereitet. War gut, dass ich mich entschuldigt habe. Ne? Ja, Trudi, hast du Angst? Erstens, wenn er kommt, das ist in Lukas Evangelium, in großer Macht und Herrlichkeit, eben hat er seinen Jüngern gesagt, seid menschengleich, die auf ihren Herrn warten. Ich sage euch und allen, wachet, wachet. Und fährt jetzt weiter. Denn wenn er kommt, aufbrechend von der Hochzeit, kommt in großer Macht und Herrlichkeit zu Israel und den Nationen, um was zu feiern mit Israel? Hochzeit. Ja, also, das fällt gerade noch. Ne? Ja, bitte. Gilt hier vielleicht das weltbekannte geflügelte Wort, wenn zwei das Gleiche tun, ist es nicht das Gleiche. Ja. Und das werden wir jetzt lernen, bitte. Nur mal schnell hier, Gott ist das Haupt Christi. Christus ist das Haupt des Leibes. Stimmt das? So. Hier beginnt es nun schon. Christus ist das Haupt des Leibes. Er selber ist aber einem anderen Haupt unterstellt, Gott, dem Vater. Er, Christus, ist das Haupt seines Leibes. Und da schreibt Paulus hier, jetzt männlich in Bezug auf Mann und Weib, dieses Geheimnis, das Gott gegeben hat zwischen Mann und Weib, ist groß. Ich aber, Paulus, andere haben das anders zu bezeugen, ich aber, zu Paulus, beziehe dieses große Geheimnis zwischen Mann und Weib auf Christus, den Mann und das Weib, sein Leib. Die Gemeinde Jesu ist hier als Weib dargestellt und Christus ist der Mann. So. Und das Vorstadium fällt bei Paulus auch nicht. Ich habe euch einen Mann verlobt als eine reine Jungfrau. Bitte. So. Ja, bitte. Und wenn die Entrückung stattfindet und wir den Richterstuhl Christi hinter uns haben, der Leib Christi jetzt vollendet ist und mit dem Haupte in wunderbarer Weise zusammengefügt wird, dann ist das auch was. Dann ist das die erste Hochzeit, die der Sohn Gottes jetzt unter dem maximalen Wohlgefallen Gottes feiert und der Vater noch am meisten ist darüber freut. Ja, das verstehen wir. Und wenn wir vollendet sind, kommt er für Israel. Er kommt davon der Hochzeit. Von uns. Vollendung mit ihm. Und das macht er da unten. Die Hochzeit findet nicht auf der Erde statt. Das hat Israel zu tun. Das hat Israel zu tun. Ist der Leib des Christus und die Braut des Lammes, sind das die einzigen Heilskörperschaften, die es gibt in der ganzen Schöpfung? Ja, das wäre, ich darf jetzt nicht sagen, eine arme Sache. Ja. Vielleicht dann, wenn wir wissen, dass es für uns unzählige Heilskörperschaften, Herden Gottes gibt, die er alle zu seiner Zeit auf jede einzelne Art und Weise in die Höhe der jeweiligen Vollendung führt. So. Also, die Schöpfung Gottes in ihren Ordnungen, die Familie Gottes, die Hauptschaften Gottes in der Schöpfung und das gewaltige letzte Geschehen in verschiedenster Weise und zu verschiedensten Zeiten, was nun Hochzeit betrifft. Erstens, Schöpfung. Lesen wir Kolosser 1, Vers 15 noch. Kolosser 1, Vers 15. Welcher das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung. Wenn er der Erstgeborene aller Schöpfung genannt wird, nach einem Ausspruch Gottes, dann kommt jedes Geschöpf und jede Schöpfungsart zu seiner Zeit in die Stellung eines Erstgeborenen von einer ganz bestimmten Herde oder Kategorie oder Sorte. Und in den Erstgeborenen, in den Erstlingen, die auserwählt sind, ist immer die ganze Masse, aus denen der Erstling herausgenommen ist, was Rettung betrifft, gesichert vor Gott. Das sind göttliche Grundsätze, die er beschworen hat. Und da können wir uns nur fragen. Schön. Gott ist der Planer der ganzen Schöpfung, der Vater. Er ist der Architekt. Sein Sohn Jesus Christus ist als der einzig gezeugte Sohn im ganzen Weltall und auch in der Unendlichkeit Gottes. Christus ist der Baumeister, der das, was der Vater geplant hat, geschaffen hat, ausgeführt hat. Der einzig gezeugte und aus Gott geborene Sohn, Christus. Nach dem Sohn, nach Christus, kommt in der Schöpfung der Leib des Christus. Epheser 1, Vers 23. Der Leib des Christus. Der Leib des Christus mit dem Haupte zusammen bildet den Christus Gottes. Ihm untersteht ist Israel als Nation. Israel als Nation. Was jetzt wieder zustande kommt. Nicht ein auserwähltes Israel, sondern als Nation. Christus, der Christus Gottes, untersteht. Israel als Nation ist. Denn Israel als Nation sind alle übrigen Nationen unter. Und von hier bis hier haben wir alle die ganze Menschheit. Und erst wenn die ganze Menschheit gerettet ist, kommen die Geistwesen dran, die Engel. So. Hebräer 1, Vers 11, nicht der Engel nimmt sich Gott vorerst an, sondern vorerst des Samen Abrahams. Dem Geiste nach zuerst und auch dem Fleische nach. Des Samens Abrahams nimmt er sich an. Engel. Und jetzt siebte untergeordnete Stellung ist die ganze Kreatur. Also Beispiele: Sterne, Steine, Atome, Pflanzen, Tiere, Winde, Wasser, Feuer und so weiter, was wir nur nennen wollen. Engel. Sie sind allzumal dienstbare Geister, die Engel. Engel ist Sammelbegriff für jede Art von Geistwesen. Wir haben gesehen, bei der Betrachtung der Ordnung der Himmel, dass es Kategorien von Engeln gibt, die ausgesandt sind, um auf der Erde Menschen, Kindlein, Neugeborenen und Erwachsenen zu dienen. Dann haben wir gesehen, zwischen Erdoberfläche und Mondbahn sind riesen Engelheere aufgestellt mit ihren besonderen Dienstleistungen, dann in der Feste, dann über der Feste, um den Thron Gottes, unzählige Heerscharen, wo wir dann die Erzengel haben, die Cherubim, die Seraphim und die Ältesten und wie die Majestäten geistlicher, also Art von Geistern oder Engeln, eben dann gesondert genannt sind. Allzumal, ob auf der Erde in Niedrigkeit oder in der Herrlichkeit am Thron Gottes, sind sie dienstbare Geister. Hebräer 1, Vers 11. Allzumal dienstbare Geister, habe hier Dienstboten geschrieben, ist das vor Gott ein verächtlicher Beruf? Wer von uns möchte im Reiche Gottes gern der Erste sein? Niemand als ich? Ja, sowas. Also, wie heißt das Rezept, das Jesus dem gibt? Der sei vorerst euer aller Diener. Dann kann man wieder nicht miteinander. Also, nur damit niemand jetzt denkt, ja, was, heute was, heute genau so etwas. Die Schöpfungsordnung, die Kreatur als solche, wir sagten bis vor kurzem, die leblose Kreatur, das funktioniert ja alles in mathematischer Lebendigkeit. Und dann die Engel, dann die Nationen, die Menschen, ja, also zuerst die Engel, von unten her, dann über ihnen alle Menschen, Israel, der Leib des Christus, Christus selbst und Gott, der Vater, gepriesen über alle. Familie in der Schöpfung Gottes. Ja. Da ist Gott der Vater. Jetzt denken wir, in der ganzen Schöpfung, in den Himmel und auf der Erde, hat jede Vaterschaft einen Namen von Gott gegeben, in der Schöpfung, in den Himmel und auf der Erde. So wunderbar hat Gott schon das Werk seiner Hände, denn Himmel und Erde ist das Werk seiner Hände, geordnet, natürlich mit dem Blickpunkt der Vollendung, wo dann wirklich, wenn alles das vollzogen ist, es in der ganzen unendlich gewordenen Schöpfung, das kommt dann, nur noch Familie Gottes gibt. Mit wie vielen Söhnen, mit wie vielen Töchtern, mit wie vielen Enkeln, Urenkeln und. Dann wächst die ganze Schöpfung, das Wachstum Gottes. Ist das schön? Nein, das reicht noch nicht. Das ist herrlich. Reicht auch noch. Dann ist das über alle, alles Denkvermögen, herrliche Gewalt. Gott ist der Vater. Schaut mir auf Lukas 3, 2 Verse 23 und 38. Lukas. Und er selbst, Jesus, begann ungefähr 30 Jahre alt zu werden. Und war, schreiben die Elberfelder, wie man meinte, ein Sohn des Josef. Das ist nicht falsch übersetzt, aber nicht treffend. Treffend dürfen, müssen wir lesen, 30 Jahre alt zu werden und war nach dem Gesetz, hinzufügen dürfen wir nach dem Gesetz der Schwager-Ehe, nach dem Gesetz vom Sinai,
war er nach dem Gesetz ein Sohn des Josef. Nach dem Gesetz wird ein Mann, ein neugeborener Knabe, dann nicht nach dem Namen des Vaters, der ihn gezeugt hat, eingetragen ins Register, ins Familienregister, sondern als Sohn des Verstorbenen, der kinderlos verheiratet, kinderlos gestorben ist, ohne einen männlichen Erben zu hinterlassen. Da war der nächste Verwandte, wenn immer möglich, verpflichtet, jetzt die Witwe zu heiraten, um auf dem Erbteil des Verstorbenen, den Verstorbenen, Samen zu erwecken. Also wenn er jetzt die Witwe geheiratet hat und jetzt bekommt die Witwe vom zweiten Mann einen Sohn, dann ist das der Sohn des Verstorbenen nach dem Gesetz. Und der ihn gezeugt hat, geht mal vorläufig leer aus. Also das ist eine, wie soll ich sagen, das war für den Betreffenden ein Entschluss. Also im Interesse der Erbschaft einer anderen Stammesgruppe oder Familiengruppe, dann Zeugen einzutreten. Das heißt, Sohn des so und so, nach dem Gesetz, heißt, der jetzt als Sohn des so und so bezeichnete, wurde nicht von dem so und so bezeichneten Vater gezeugt. Ne? Ist das einfach? Also nicht ganz. Ne? Nicht ganz. Ich kann nur sagen, bitte, merken wir uns das. Das machen wir sowieso. Ne? Die beiden ganz verschiedenen Stammbäume Jesu Christi, der eine nach Matthäus und der andere nach Lukas, haben nur teilweise die gleichen Namen. Sagen wir, ich weiß nicht genau, der eine hat 70 Namen von Abraham bis Christus und der andere hat 50 Namen. So. Und die Namen stimmen nicht überall, nur gelegentlich mal, zwei, drei. Also, Bibelkritik, ganz klar, beides kann doch nicht stimmen, unmöglich. Also, gibt es Widersprüche in der Bibel und was für euch. Aber bitte, das habe nicht ich jetzt gesagt, obwohl ich es gesagt habe. So sagt mit Wonne eine bibelkritische Theologie und andere mehr. Und jetzt lesen wir hier. Etwa 30 Jahre alt geworden, war er nach dem Gesetz ein Sohn des Josef. Das heißt jetzt, nach dem Gesetz, da weiß der Israeliten, der Jesus wurde also nicht von Josef gezeugt. Der ist nur der Vater, der jetzt nach dem Gesetz in Frage kommt, als Vater bezeichnet zu werden. Ja, wer hat denn Jesus gezeugt? Wissen wir das? Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Gott selbst durch den Heiligen Geist. Stimmt. Jetzt geht das Geschlechtsregister des Lukas, Sohn nach dem Gesetz, ein Sohn des Josef, des Eli, des Mahat, des Sozo, des Sozo, des David, des, was kommt dann noch, bis auf den Abraham, so. Und Lukas geht zurück bis Adam, Sohn des Seed, Sohn des Adam, des Gottes. Stimmt, war Jesus auch ein Sohn Gottes? Da muss man gleich immer wieder dumm fragen, nicht? Also, was? Sohn Gottes? Ein Sohn des Josef? Na, der hat ihn nicht gezeugt. Wer hat ihn gezeugt? Gott. Des. Jesus war immer alles ein Sohn des, ohne dass er von denen gezeugt worden ist. So was. Also, sowas kann sich nur die verborgene Weisheit der Liebe Gottes leisten.
um die ganz Weisen in dieser Welt ja, zu nahen werden zu lassen, zu Spöttern Gottes, dass auch sie, die alle viel besser sind als wir, in einer Weise ihrer Natur gemäß schuldig zu werden vor Gott, dass sich Gott auch ihr erbarmen kann, dass wir es kaum mehr fassen können. Gott. Also, Jesus, ein Sohn Adams. Was? Was heißt das auf Deutsch? Des Menschen Sohn, stimmt's auch wieder. Des Gottes, ist der Gottes Sohn? Ja, ist der Gottes Sohn oder des Menschen Sohn? Haben wir ja gelernt, nicht? Der Mensch Adam ist geschaffen als Abbild Gottes. Wer ist dann das Original dieses Bildes? Gott selber, dann ist der Gott der Originalmensch. Und dann ist Jesus des Originalmenschen Sohn. Des Menschen Sohn. Nicht der Menschen, der Sohn der Menschheit, aber von Menschen. Des Originalmenschen, das ist Gott. Sohn. Des Menschen Sohn. So, das ist Lukas. Matthäus. Der beginnt nicht bei Adam, sondern beginnt bei Abraham. Und jetzt heißt Abraham zeugte den. Der zeugte den. Zeugte. Jetzt kommt der Josef. Und jetzt fällt das Wörtchen zeugte. Jesus. Ist klar. Ja, was geschah hier? Wir haben jetzt Gott als Vater in der ganzen Schöpfung schon vor uns. Was geschah? Wer ist dem Tode verfallenen Adam, dem ersten Menschen, der Nächste? Wer? Des Gottes, nicht Gott, ist der Nächste. Was macht Gott? Mein Erstlingsgeschöpf in meinem Bilde, der Mensch, ist dem Tode verfallen. Sterbend geworden, dem Tode verfallen, mit allen Samen in seinen Lenden einer kommenden Menschheit. Alle, die ganze kommende Menschheit ist schon dem Tode verfallen. Also da kann keiner mehr reden, Zeuge. Wer bleibt jetzt übrig, das Gesetz der schwachen Ehe zu vollziehen? Nur einer. Gott kann der Zeuge. Anstelle dessen, der nicht mehr zeugen kann, kann er dann. Deshalb hat Gott dieses sonderbare Gesetz der Schwagerehe, was eigentlich vielleicht nur ein Hilfsmodell ist, um das Mögliche dem Fleisch nach zu retten, wenn was zu retten ist, hat Gott nur genehmigt, in dieses Gesetz aufzunehmen, weil er wusste, dass diesem Gesetz unmöglich in Wirklichkeit werde ich auf meine wunderbarste Weise. Gut. So. Also. Gott der Vater, alles geplant, der Sohn alles aufgeführt, er ist der einzige Zeuge und jetzt hat Gott ihn als Menschensohn in die Niedrigkeit, in die Gleichgestalt des Fleisches der Sünde hinein, noch gezeugt. Dann in der Familie Gottes kommt, was den Vater Gott, den Sohn Gottes betrifft, jetzt der Leib des Sohnes Gottes in nächster Ordnung. Der Leib. Israel als Nation ist in der Familie Gottes immer die Tochter. Die Tochter Zion. Die Tochter Israel. Und die Nationen sind die Töchter. Die Tochter Babel, die Tochter der Weltstädte werden in der Schrift Alttestaments als Töchter bezeichnet. Ja. Ist gut. Der erstgeborene Sohn ist zermeintlich die Tochter, die erste, die Töchter fällt nicht, die Dienstboten fällt nicht. Was fällt in dieser Familie? Was haben die Dienstboten zuerst zu tun? Ja. Die haben doch die ganzen Haushaltungsgegenstände, Utensilien, Nahrungsmittel und wie die von Dienstbot zu verwalten, wie wir alle heißen würden. Also die Weinvorräte im Keller, nicht wahr, und die Gemüsekeller und die alle Vorräte, alles das. Also eine wunderbare Arbeit, Dienstleistung der Engel, alle Naturgesetze persönlich handhaben und verwalten zu können. Dienstbot. Familie noch, schon in der ganzen Schöpfung. Und noch einmal, nur bitte, die zwei ganz verschiedenen Stammbäume, das ist der Familiennachweis, Stammbaum. Bei uns zu Hause hängt im Gang ein grüner Leuchter in Form von einem Ölbaum. Ja. Und da sind unten zwei Gesichter, eine Hildamul und Atomul, nicht? Dann kommt es an den und dann wirklich so sechs Arme links und rechts und da ist die ganze Sippschaft da drauf, nicht? Ein Stammbaum oder ein Baumstamm oder wie immer man das nennt. Ja. Also, ganz wunderbar. Und was alles an Materialien vorhanden ist, fehlt also nichts. Jetzt kommen die Hauptschaften. Das sind die großen Ordnungen in der Schöpfung Gottes verehrt. Gott ist das Haupt des Christus. Christus ist das Haupt seines Leibes. Sein Leib ist das Haupt Israels, Israel Nation. Im Leib des Christus sind unzählige Söhne Israels selbstverständlich zuerst dabei. Haupt Israel. Jetzt haben wir am Anfang gehört, wenn Christus das Haupt seines Leibes ist, und da ist er Mann und sein Leib Weib genannt. Mann und reine Jungfrau. Dann haben wir auch die Tatsache, dass Christus, der Sohn, sich dem Vater selbst als Haupt vollständig weiblich unterordnet. Wenn wir reden, ihr Weiber seid euren Männern untergeordnet, in welcher Hinsicht? Darf man heute ja gar nicht mehr aussprechen. Was? Wäre in welcher Hinsicht? Aber nur mir sagen wir so. In jeder Hinsicht. In allem. Die Männer haben es ja leicht. Die haben es ja sehr leicht. Die haben ihre Frauen nur zu lieben, wie Christus die Versammlung liebt. Nicht? Das ist ja Kleinigkeit für uns. Ja. Also, immer das jeweilige Haupt der nächsten Unterordnung ist Mann und die nächste Unterordnung ist Weib. Gleichzeitig ist auch diese Weibseite Haupt und männlich der nächsten Unterordnung gegenüber. Israel ist das Haupt der Nation. Deshalb ist der Nation gegenüber, ist Israel mein erstgeborener Sohn. Das ist Israel auf einmal männlich. Werden Israel sonst immer weiblich. Gott gegenüber ist Israel immer weiblich. Den Nationen, allen anderen Nationen gegenüber, ist Israel das Haupt der Nation. Ist allerdings jetzt um ihrer Halsstarrigkeit und Unglaubens willen, zum Schwanz der Nationen geworden, lesen wir. Und wie du zum Schwanz der Nationen geworden bist, werde ich dich wieder zum Haupt der Nationen machen. Und dass der gegenwärtige Staat Israel als Knabe geboren worden ist, wenn auch vorerst ohne Atem holen zu können, ohne Geist. Heißt das, dann ist er als Knabe geboren, das heißt, Gott bringt diesen gegenwärtigen Staat Israel noch so weit, dass er zum Haupt der Nationen wird, noch vor der großen Donnerstag. So. Sein Leib auf Israels als Nation. Israel, Haupt der Nation. Die Nation sind Haupt der Engel. Und die Engel sind das Haupt aller Kreaturen. Jeweils dem nächst oben weiblich untergeordnet, gleichzeitig demnächst unteren männlich übergeordnet. Ja, bitte. Wenn wir solche Tatsachenordnungen sehen und verstehen können, dann fallen auf 70 Mal sieben Widersprüche in der Bibel weg. Einmal heißt, das sei das Haupt von dem, nein, dann sei, da ist das wieder weit von dem und so weiter. Und das sei Haupt und das sei untergeordnet, das sei männlich und das sei weiblich, jawohl. Aber alles, nicht zu seiner Zeit, sondern in seiner Ordnung. Sowohl als auch gibt hier den ganz mannfaltigen Art und Weise. So, jetzt sind wir eingeladen zur Hochzeit. Wer von uns hat schon das hochzeitliche Kleid an? Und das ist aber nur Halbmast. Ja, wer ist? Du einzig. Oh, jetzt habe ich gleich das Inglation Spreider. Ja, dann halt alle recht. Gesungen und da sind, ist nichts mehr. Ja. Innerlich vollkommen. Nach dem inneren Menschen. Christus wohnt durch den Glauben in unserem inneren, innersten. Kurz ein Problem. Matthäus 22. Schlage ich euch doch auf. Matthäus 22. Gleichnis Jesu. Als das Reich der Himmel einem Könige gleich geworden, der seinem Sohne Hochzeit machte. Der König ist Gott und sein Sohn ist der Sohn dieses Königs. Und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen. Die Geladenen. Da wussten also schon viele, dass sie geladen sind. Und jetzt der Ruf, es ist soweit, mein Herr. Und sie wollten nicht kommen. Schöne Gesellschaft. Wer lädt hier ein? Gott der Höchste. Wer fällt hoch sein? Der Sohn des Höchsten, der Was sind dann die Geladenen da für Leute? Das sind ja alles Majestäten, Hoheiten. Das ist genau das Gegenteil von welchen, die Knechte dann von den Hecken und Zäunen und den Landstraßen zusammenlesen. Genau das Gegenteil. Fürstentümer und Gewalten, Hoheiten, Majestäten sind die Geladenen, das wissen Sie alle. Aber was haben die für eine innere Einstellung gegen den einzig gezeugten Sohn Gottes? Diese Majestäten, Fürstentümer und Gewalt und so weiter, verstehen wir auch von hier aus, dass gegen solche Mächte unser Kampf ist, nicht anders sein kann. Und dass wir in ihren Augen die gefährlichsten Gegner sind, die ausgerottet werden müssen. Oh, da würde ich aber lieber die Hochzeit abblasen, nicht? Wenn es so unheimlich aussieht. Das fällt mir noch. Und sie wollten nicht kommen. Wie oft wollte ich als Vater wie eine Hände ihr Tischlein unter ihre Füße. Aber ihr habt nicht gewollt. Das gilt auf der Erde in Israel. Aber vielmehr gilt das unter den Fürsten und Gewalten und ihren Heerscharen. Natürlich sind immer die Fürsten die Führer von bestimmten Heerscharen, die gehen und die Stellung vollziehen und auch dem Gericht verfallen sind. Die Schrift macht immer einen großen Unterschied zwischen den führenden Hirten einer Herde und der Herde selbst. Ich will das nur schnell bezeugen. Bitte machen wir das auch. Kennen wir Religionsgemeinschaften? Da sind die Führer, die Hirten, von Gott nicht ganz sauber darstellen. Während es in dem Herrn wunderbare Schäflein gibt. Gibt es so etwas? So ist es. So ist es. Weil er.
Weil er.
Wiederum sendet er andere Knechte aus, sage den Geladenen, sieh, mein Mahl habe ich bereitet, bei Ochsen und Mast ist geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Zweiten Mal. Sie aber achteten es nicht und gingen hin, der eine auf seinen Acker, der andere an seinen Hand. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Und auch so weit geht das. Was? Einladung zu der Hochzeit, die das Muster, das Herrlichste ist von allem, was sonst Hochzeit genannt werden könnte. Der König war zornig und sandte seine Heere aus. Vom Ende der Himmel gekommen, lesen wir an einer Stelle, brachte jene um und steckte ihre Stadt in Brand. Dann sagt er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereitet, aber die Geladen waren nicht würdig. So geht nun hin auf die Kreuzwege der Landstraßen. Bitte, waren nicht würdig. Macht ihr von ihr werden würdig vor ihren Heerscharen? Würdig, Großherr, Majestät. Aber nach der Beurteilung Gottes, der das Herz ansieht, wird. Und nein, wieder nicht. Kreuzwege und Landstraßen, und so viele immer ihr finden werden, lade zur Hochzeit. Jene Knechte gingen aus auf die Landstraßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, sowohl böse als gute. Da kein Unterschied bei. Doch es ist noch ein Unterschied. Auf wen lässt Gott seine Sonne zuerst scheinen? Zuerst auf die Guten oder zuerst auf die Bösen? Das ist doch klar. Eben nicht. Zuerst auf die Bösen. Seid barmherzig wie euer Vater im Himmel barmherzig ist, der seine Sonne scheinen lässt über Böse und Gute. Und wenn ein Frommer das ausspricht, dann kann man bei ihm zuerst die Guten und dann auch noch die Bösen. Gewaltig. Und die Hochzeit wurde voll von Gästen, was zu wählen. Der König kommt herein, die Gäste zu besehen, da sieht er einen Menschen, der nicht mit einem hochzeitlichen Kleid gekleidet war. Ja, was können dann die Tagediebe und Faulenzer und weiß was alles? Das tun wir. So daher kam. Was setzt das voraus? Die wurden nicht, wie sie daher kamen, zur Hochzeit hereingelassen, sondern ausgezogen sind, ziehe den alten Menschen aus, haben wir das schon vollzogen, und ziehe den Herrn Christus an. Stimmt dann, sie haben eine Hochzeit gemacht. Ja. Und dann, Wasserbad des Wortes, weil ihr war schön, und dann erst gesalbt. Ne? Ich denke, zuerst wird man gewaschen und dann erst gesalbt. Oder umgekehrt. Gut, weil die Schrift macht schon recht. Alles Kinder waren auf. Jetzt ist da einer, der meinte, er könne so kommen, wie er daherkommt. Ne? Gibt es solche? Nein, das geht nun einmal nicht. Unmöglich, das wäre keine Hochzeit. Ne? Also, seht, so wunderbar sind die Dinge. Der war stumm. Und so weiter. Denn viele Berufene sind Berufene, wenn die aber aus der Welt. Also welche sind die aus der Welt gehört? Die geladenen Vorhinein. Höchstens Berufene. Und die Auserwählten, das sind ja, die Qualitäten. Nein, noch ein Gibbel, bitte. Achso, ja. Ja, der Gedanke habe ich auch gehabt, ja. Ja, wie hätte es überhaupt gehört, ich brauche Mitglied der feinen Gesellschaft erschienen, ne? Ja. Ja, der sture Hintertür hat sich bei Ihnen geschlecht, ne? Ja. So steht geschrieben an anderen Stellen. Geht nicht anders, ne? Ja. So. Also, falls das ist, Hallo. Die Hochzeit? Wunderbar. Ist also für uns Hoffnung, dass wir dabei sein können. Sind wir auserwählt? Warum sind wir auserwählt? Männer von Gibeon, Judengesinde, Aaron und so weiter und so weiter. Bräutigam, Christus, der Sohn, Haupt seines Leibes. So. Seine Freunde sind die 12 Apostel. Sind die auch eingeladen zur Hochzeit? Sind seine 12 Jünger nachmaligen Apostel etwa verbrannt? Genau gesehen, nein. Sie sind und bleiben seine Freunde. Dürfen wir auch zur Hochzeit kommen? Das sind 12. Kennen wir einen 13., der auch als Freund dazu gehört? Es ist der Freund seiner Freunde. Maximal. Wie heißt er? Johannes der Täufer. Johannes der Täufer. Nennt Jesus, das ist mein Freund. Mein Freund. Und den Sohn sagt, ihr seid meine Freunde. Er sieht Jesus, er sieht Johannes, den Herrn Jesus auf sich zukommen und sagt, das ist der Bräutigam, der hat die Braut. Das ist der Bräutigam. So. Johannes der Täufer, der Freund und die Braut. Und seine Freunde, die natürlich an der Zentraltafel, bei dem riesen Hochzeitsfest, an der Tafel des Herrn selber sitzen, die werden genannt im Neuen Testament, eigenartiger Ausdruck. Die Söhne des Brautgemaches. So was. Ja, immer selber und genau wiedergegeben, überall. Das heißt, seine Freunde haben Freude daran, dass ihr Freund, der große Freund, von dem sie wissen, das ist der Bräutigam. Nicht? Und solange der Bräutigam bei seinen Freunden ist, fasten seine Freunde nicht. Hat man ja dem Herrn Jesus den Vorwurf gemacht. Die Jünger des Johannes fasten, deine Jünger fasten nicht, sagt Jesus. Solange der Bräutigam bei seinen Freunden ist, da fasten die, fällt mir nicht ein zu fasten. Da wird ihnen aber weggenommen und dann werden sie fasten. So? Bräutigam? Ja, wer sind denn wir, der Leib des Christus? Wir sind der Leib des Bräutigams? Ist Christus der Bräutigam? Sind wir der Leib des Christus? Ganz klar. Wir sind, ob jetzt Mann oder Weib. Wir bilden dann den Leib des Bräutigams. Der Leib des Bräutigams. Epheser 21, Epheser 3, Vers 6. Bitte nachschlagen. Was ist dann Israel als Nation? Die Braut. Und die Braut hat ihre Gefährtinnen und hat ihre Freundinnen. Ist das bei jeder Hochzeit? Das ist selbstverständlich, dass alles das zu vorhanden ist. Ist etwa Gott in Verlegenheit, Hochzeitsarrangement zu treffen? Nicht? Leib des Bräutigams sind wir. Die Braut, die herrliche, verherrlichte, ist Israel als Nation, aber ganz Israel eines Tages, ihre Gefährtin. Die hat gefertigt, das sind dann Jungfrauen oder Freiwillige genannt. Also die Nationen sind die Töchter. Das sind dann Jungfrauen, also das Gleichnis der 10 Jungfrauen, gehört ja die Herren. Jungfrauen, Hochzeit. Die Jungfrauen, die 10, das ist Peter. Die eine noch die andere Braut. Bitte. Der Bräutigam und die Braut, die sind ja schon längst im Hochzeitssaal. Und die ganze übrige Gesellschaft. Aber die geladenen Jungfrauen, die Freundinnen der Braut, das sind solche aus der Nation. Deshalb 10 ist die Zahl der Nation. Die 10 Stämme Israel und dann die Zahl der übrigen Nationen. Ihre Freundin. Und die Dienstbot an einem maximalen Hochzeitsgeladen fehlen natürlich nicht. Und was passiert noch? was passiert dort? Fischer noch nur ins Bau gekommen. An gewissen Zeitpunkt alles von Freude, Musik und reichen Tanz und was noch alles dazugehört. Bitte Psalmen nachlesen, Wort Gottes nachlesen. Vom Hohenlied haben wir jetzt überhaupt noch keine Stelle gelesen. Steht der Bräutigam auf, zieht sein Kleid aus, sein Oberkleid oder aus das Fenster, und schützt sich um und beginnt zu dienen, zu bedienen. Der Reihe. Die ganze Gesellschaft vexiert. Und ich sehe schon den Peter, ich sage, nein, Herr, also. Ja. Bitte. War er in seinem Herzen schon immer aller Diener? Von Herzen. Ja. Es wird ihm kein einziger an dieser Hochzeit, der da teil hat, es übel nehmen, nein, anbeten, sich freuen können. Wenn er, der Gefeierte, jetzt jeden Einzelnen noch persönlich bedient, und was dann aus seinen Händen noch kommt, ist für jeden ein persönliches Hochzeitsgeschenk. So, wir sind am Ende, ja, leider noch im Zug schon. Ja. Wir sind auch am Ende, aber lassen es uns nicht nehmen von diesen wunderbaren Worten aus Psalm 45 zu lesen. Ja, bleiben wir noch mit Psalm 45 gleich. Ja, Psalm 45, Vers 9 und 14. So, da sind wir auch am Ende unserer Festfeier. Psalm 45. Vers 9 Ja, Nummer 1. Sieh, Gerechtigkeit hast du geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl über alle deine Genossen weit hinaus. Also, wer sich dann hier nicht freuen kann bei allem, was Gott der Vater hier angeordnet hat. So fromm ist das, dass ich nicht freuen kann, wenn es Hochherrn zugehen wird an dieser Hochzeit. Der hat dann auch kein hochzeitliches Gewand an, nach innen. Also, Freudenöl, bitte. Über alle Genossen hinaus. Myrrhen und alle Kassia sind alle deine Kleider. Aus Palästen von Elfenbein erfreut dich Seitenspiel. Ein Wort aus dem Hohen Lied. Da muss sie ihn beschreiben und sagt, sein Leib ist ein Kunstgebilde von Elfenbein. Das sind wir. Auch wieder selber. Und hier aus Palästen von Elfenbein erfreut mich Seitenspiel. Königstöchter sind unter deinen Herrlichen. Die Könige der Nationen. Töchter, Jungfrau. Die Königin steht zu deiner Rechten im Golf von Ophir. Höre, Tochter, und sieh und neige dein Ohr und vergiss deines Volkes und deines Vaters Hauses. Und der König wird deine Schönheit begehren, denn er ist dein Herr, so huldige ihn. Und die Tochter Tyrus und die Reichen des Volkes werden deine Gunst suchen mit Geschenken. Ganz herrlich ist des Königs Tochter drinnen von Goldwirkerei ihr Gewand. In bunt gewirkten Kleidern wird sie zum König geführt werden. Jungfrauen hinter ihr her, ihre Gefährtinnen werden zu dir gebracht werden. Sie werden geführt werden unter Freude und Jubel. Sie werden einziehen in den Palast des Königs. Und so weiter. Amen.
Schöpfung als Familie Gottes. Dürfen wir das letzte Mal schon näher ins Auge fassen, dass unser Gott als Vater Jesu Christi im wunderbarsten Sinn des Wortes durch den Sohn die Schöpfung geschaffen hat, im Sohne, durch den Sohn, der Vater. Und da durften wir sehen und doch weitgehend verstehen lernen, dass Gott schon auf der Ebene einer vergänglichen Schöpfung nicht anders kann als die Ordnungen einer Gottesfamilie zur Darstellung bringen, weil das ja das Endziel ist, dass er einmal alles durch Jesus Christus zurückbekommt, zurückgebracht, wie wir dann lesen dürfen, dass alles Gott zurückgebracht durch Jesus Christus zur Ehre Gottes des Vaters. Zur Ehre Gottes des Vaters. Dann hat er nicht nur viele Söhne und Töchter, sondern da fehlt nicht eines, was alles im Überfluss vorhanden, was je an Verwandtschaft, Familienordnungen oder Verhältnissen schon hier im Fleisch von Gott zur Darstellung gebracht worden ist. Das zentrale Wort, das diese wunderbare Tatsache bezeugt, finden wir ja in Epheser 3, in den Versen 14 und 15. Epheser 3 dürfen wir immer wieder ins Auge fassen, uns daran erinnern lassen, auch heute Abend wieder, als Überschrift und Grundlage. Vers 14, Epheser 3, dieser halb beuge ich meine Knie vor dem Vater, unseres Herrn Jesus Christus, von welchem jede Vaterschaft oder Familie in den Himmel und auf Erden benannt wird. Jede Vaterschaft, jede Familie. Aber vorerst eben auf der Ebene der Schöpfung, der Kreatur, der vergänglichen, gegenwärtigen Schöpfung. Aber das ist schon so wunderbar. Noch ein Wort, Kolosser 1, Vers 15, entsprechend. Kolosser 1, Vers 15, lesen wir, ja vielleicht noch Vers 13, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Gewaltige göttliche Handlung vollzogen. Versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe, in welchem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden, und jetzt, welcher das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung. Christus ist, nachdem er Mensch geworden ist, wie wir nach erfunden, nach außen, nach allen, wie ein Mensch. Das geht ja nach Römer 8 so weit, dass er gekommen ist, in, nach seiner äußeren Erscheinungsform, in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. Er, der als Heiliger Gottes nicht wusste, was Sünde ist, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns und die ganze Schöpfung zur Sünde gemacht, damit eine ganze Schöpfung Gottes Herrlichkeit ererben könne. Der Erstgeborene der ganzen Schöpfung oder aller Schöpfung bedeutet nach göttlichen Grundgesetzen, wenn der Erstling heilig ist, dann ist die ganze Masse, von der er genommen ist, heilig. In den Augen Gottes ist die ganze verlorene Schöpfung und Welt heilig. Gott ist der einzig vollkommene Reine. Christus Jesus, im Heiligen Geist. Dem Reinen ist wie viel rein? Ja. Dafür hat Gott auf Golgatha gesorgt, dass er schon alles in vollkommener strahlender Reinheit sehen kann und garantiert hat. Ja.
Dieses Wort wird von den, wenn ihr redet von den Neuapostolen,
buchstäbliche Weichenstellung. So braucht es ganz wenig und schon ist die Katastrophe gesichert. Der Erstgeborene aller Schöpfung. Und wenn das Thema ist die Schöpfung als Familie Gottes, dürfen wir als dritten Ausgangspunkt ja nicht versäumen, noch einmal hineinzuschauen in Römer 8. Römer 8. Vers 19 und folgende. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung. Und was gehört nicht zur Schöpfung? Nur der Herr der Schöpfung selber. Und alles. Das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes, nämlich auf uns, denn in Vers 14 lesen wir, so viele durch den Geist Gottes geleitet sind, das sind die Söhne Gottes. Stellt euch vor, können wir uns das vorstellen, dass die ganze Schöpfung vom Cherub am Throne Gottes den Ältesten am Throne Gottes bis zum letzten Wurm und Atomkern und was das alles für winzige Lebewesen gibt, die warten alle auf uns. Wer glaubt das schon vollkommen hundertprozentig? Das ist nur Halbmaß. Das wollte ich feststellen. Das können wir doch gar nicht ganz fassen. Bitte? Ja? Ja, wir sind gewahrt drauf. Ja. Nicht zu machen, nicht so. Von Herzen glauben, darin leben und wählen, in das glückselige Geschäft gekommen. Das sind der Söhne Gottes. Und zwar gezeugt und geboren aus Gott. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht mit Willen, das ist gar nicht gebracht worden, hat Gott einfach vollzogen, er weiß warum, hat es für gut gefunden. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht mit Willen, sondern um des Willen, der sie unterworfen hat, Gott. Auf Hoffnung hin. Aha. Und von dieser Hoffnung wissen wir, die Hoffnung Gottes, die ganze Schöpfung, wartet, sehnsüchtig, hoffen, auf die Erscheinung, Offenbarung der Söhne Gottes, die jetzt in Niedrigkeit und verkannt ihren Weg auf der Erde gehen. Auch Hoffnung, die lässt nicht zuschanden werden, weder die Schöpfung noch Gott. Dass auch selbst die Schöpfung, jetzt zum dritten Mal, Schöpfung, frei gemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbnisses in jeder Form und Art, wie es heute vor unserer aller Augen und war und noch kommt nicht. Die Schöpfung frei gemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbnisses zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung, zum vierten Mal Schöpfung, zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Ah, liegt in dem Wort Geburtswehen auch in Hoffnung? Ah, Geburtswehen. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, da waren Wehenfälle in der Völkerwelt. Ein Staat Israel wurde geboren, außen. Ein dritter Wehenanfall kommt, dann hat das immer Leben als letzte Folge von jedem Wehenanfall vorgesehen. So, eine ganz kurze Repetition. Wir haben horizontal die vier Ordnungen, die Schöpfung in der Stellung der Einzelteile, dann hier das eigentliche Thema, die Schöpfung als Familie Gottes und ihre Ordnungen, dann die Hauptschaften in der Schöpfung und Höhepunkt, Schlussphase der Herrlichkeit, eine verlorene Schöpfung, die Gott in Christus zusammenfasst, zur Familie Gottes, die große Hochzeitsordnung Gottes. Horizontal haben wir Gott als Schöpfer, als Familie ist er Vater, als Haupt ist er zuerst das Haupt des Christus und der König, der als Vater, der seinen Sohn, eine Hochzeit, der Heilige. Dann haben wir den Sohn, Christus, in der Familie ist er der Sohn, als Hauptschatzordnung ist er das Haupt des, seines Leibes, wir sind die Glieder. Er, Christus, der Sohn, Haupt des Leibes, ist der Bräutigam. Wir sind sein Leib, in der Familie sind wir der Leib des Sohnes. Unter den Hauptschaften sind wir mit Christus unserem Haupt zusammen, das Haupt Israels als Nation. Wir sind der Leib des Bräutigam. Christus ist der Bräutigam und wir sind die Glieder seines Leibes. Ganz klar. Jetzt ist die nächste Frage. Wo ist die Braut? Israel als Nation ist die Braut. Sie ist in der Familie Gottes die Tochter. Sie ist das Haupt der Nation, aller anderen Völker, und als Haupt aller anderen Nationen auf der Erde ist Israel im Moment nicht. Den Nationen gegenüber ist Israel der erstgeborene Sohn Gottes. Israel ist mein erstgeborener Sohn und jetzt Blick auf alle Nationen auf der Erde. Und das passt eben nicht. Ne? Das ist der, die Grundphase des globalen Antisemitismus, was? Das fällt die Kraft auf nicht. Die Juden mal das Haupt der Nationen sein werden. Ja. Dafür hat Gott gesorgt, dass dieses kommende Haupt der Nationen kräftig einmal geschüttelt, gerüttelt und gedemütigt wurde und maximal als schuldig vor Gott steht. Warum? Dass seine Begnadigung gegenüber Israel so wunderbar sein kann, dass Israel dann wirklich ein Haupt der Nationen sein kann nach dem Herzen Gottes. Deshalb die Demütigung vorher. Also, Israel als Nation ist in der Familie Gottes die Tochter. In der Ordnung der Hauptschaften ist Israel Haupt der Nationen. Jetzt ist die Braut dran. Israel ist die Braut. Und noch ihre Gefährten, wie bei dem Bräutigam Freunde und ihre Freundinnen. Was sind die Nationen selber? Das sind die Töchter. Wir lesen, also Tochter Zion ist ganz klar. oder Jungfrau Jerusalem. Aber die, dass unser Gottes Wort auch Babel nennt, die Tochter Babel, die Tochter Ninive, die Tochter Tyrus, die Tochter Zidon, und wie alle die Hauptstädte der Nationen heißen mögen, sind alles Töchter. Also in dieser Familie Gottes leben wir jetzt schon von Töchtern. Und was für Töchter? Und da geht die Tochter Zion voran, bitte, auch in negativer Hinsicht. Ne? Da heißt, die ist da, die Tochter Zion, die Jungfrau Jerusalem, wie ist zur Hure geworden, die geliebte Stadt. Jerusalem, die Tochter Zion. Ne, hat Gott sich abgewandt, ihren Scheidebrief gegeben, und dann ist sie zur Witwe geworden. Aber sie spricht, ich Witwe? Oh, ich bin doch keine Witwe. Oh, pass mal auf, was ich bin. Ne? Ja, das hat nochmal die Demütigung. Also, jetzt die Nationen, die in der Familie Gottes, sie, die gesamte Menschheit, bilden das Haupt der ganzen riesen Engelwelt. So was? Nichts zu machen. Nicht den Engeln hat er unterworfen, die zukünftige Ökumene, heißt es, von welcher wir reden, der Schreiber des Hebräerbriefs. Das sind die neuen Himmel und die neue Erde. Ökumene bedeutet wohnraumbildende Elemente. Oikos, also Oikos heißt Haus, und Ökumene heißt Wohnraum, Welt der Wohnräume. Den Engeln hat er die Himmel zugeteilt als Wohnraum und nur den Menschen die Erde zugeteilt als Wohnraum. Also. Wenn wir lesen, dass Satan bei der Versuchung Jesu ihn auf einen sehr hohen Berg führte und von ihm, von dem Gipfel aus, heißt es im einen Evangelium, zeigte er ihm in einem Augenblick alle Reiche des gesamten Weltalls. Des Kosmos. Und ihre Herrlichkeit und konnte sagen, richtigerweise, das alles ist dir übergeben. Und ich verleihe es weiter, an wen ich will. Du brauchst nur niederzufallen und mich anzubeten, dann ist alles dein. So. Jesus mit deinem Wort glücklicherweise abgelehnt. Die zweite Stelle, die erste ist bei Matthäus und die zweite bei Lukas, je Kapitel 4, zeigte er Satan, den Herrn Jesus, in einem Augenblick alle Reiche der Ökumene, nämlich der ganzen Schöpfung wieder. Wohnräume der Himmel, Wohnräume auf der Erde, für Engel und Menschen, wieder, das alles ist mir übergegangen. Also, Engel, also noch hier nochmal, Nationen, die Töchter in der Familie, Haupt der Engel, die gesamte Menschheit nämlich, aber erst wenn die gesamte Menschheit gerettet ist. Zuerst muss ganz Israel gerettet werden, und wenn ganz Israel gerettet ist, ist Hoffnung für alle Nationen. Und dann werden alle Nationen gerettet, dann ist die ganze Menschheit gerettet. Ohne Ausnahme. Und dann ist die ganze Menschheit auf der Himmel. Und die Nationen sind die Jungfrauen. Die 10 Jungfrauen, die eingeladen waren zur Hochzeit, 5 waren klug und 5 waren töricht. Das sind Heilskörperschaften aus den Nationen. Bitte. Alle 10 sind Jungfrauen. Sie sind vor Gott rein. Alle 10 haben Lampen. Prophetische Wort. Alle 10 haben Öl. Nur 5 haben zu wenig. Ne? So. Alle 10 sind eingefahren auf die Klugen. Merken wir. Das Katastrophen für die törichten Bestandungen. Die waren eingeladen zur Hochzeit. Die Tür war geschlossen, also konnten nicht zur Hochzeit. Die 10 Jungfrauen sind nicht etwa 10 Bräute. Ne? Das Bräutigam. Sondern das sind die Freundinnen der Braut, die eingeladen worden sind zur Hochzeit ihrer maximalen Freundin, ihrer gemeinsamen Freundin, der Braut. Eingeladen, nur 5 kamen dazu. Engel, Nation, Jungfrau, Freundinnen der Braut. Jetzt die Engel selbst sind Dienstboten sind sie nicht allzumal dienstbare Geister. Ob am Thron Gottes sie dienen oder hier unten den Menschenkindern dienen, allzumal dienstbare Geister. Und sie sind das auch und verwalten die ganze sogenannte niedere Kreatur, also alles, was Steine, Atome, Sterne, Pflanzen, Tiere, Liebe, Wasser, Feuer und was da alles gibt, alle Elemente, alle notwendigen Vorräte und Lager, alles, was eine ganze Schöpfung braucht, ist ihnen übergeben. Also Materialverwalter, können wir auch sagen, und Hausverwalter. Dienstbare Geister, sagt man ja, das sind alles dienstbare Geister, die Engel. Und so haben wir die sieben Ordnungen vor uns und Gott, der Höchste, sein Sohn, die Gemeinde Jesu als sein Leib, Israel als Nation, dann alle Nationen und dann die Engel und dann die ganze übrige Schöpfung. Alles wunderbar. Schon in der Schöpfung als Familie Gottes zur Darstellung gebracht. So, das ist die kurze Repetition. Und jetzt sehen wir uns ein Gestell noch näher an in Bezug auf die Hochzeitsordnung. Und zwar der Psalm. Nein, noch einmal, Matthäus 22. Das ist ja die große, kurze Beschreibung der Katastrophe. Da waren Geladene da, wie die Jungfrauen gesehen, und haben einmalig sich benommen gegenüber Gott, dem Höchsten. Und die sich sonderbar einmalig unheimlicherweise, unverständlicherweise verhalten haben, gegenüber Gott, dem Höchsten, sind nicht Menschen. Das da unten ist nur ein Schatten von dem. Das sind Fürstentümer und Gewalten, das sind himmlische Majestäten, die da eingeladen waren. Der Einladende ist Gott und der Bräutigam ist Christus und dann sind die Eingeladenen auch höchste Würdenträger im Weltall. Jesus antwortete und redete wieder und in Gleichnissen zu ihnen. Und sprach, das Reich der Himmel ist einem Könige gleich geworden, der seinem Sohne Hochzeit macht. Und er sandte seine Knechte aus, Engel, um die Geladenen, ich füge hinzu, Hoheiten, zu dieser höchsten Hochzeit. Er sandte seine Knechte aus, um die geladenen Hoheiten zur Hochzeit zu rufen. Und sie wollten nicht kommen. Schöne Situation. Stellen wir so einen König vor, der alle seine Minister und Würdenträger und die er eingesetzt hat, die in ihren hohen Beamtenstellungen da sind und denen an nichts fehlt, die sind schon geladen.